Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass ich Sie durch diese kommende gute Stunde begleiten darf. Bei uns geht es heute Abend um Philosophie und zwar um unseren sogenannten Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir hören heute schon den 6. Teil dieser Serie. Grüß Gott, Herr Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Dankeschön, dass Sie heute wieder Zeit haben, Herr Dr. Egger. Sie bestreiten hiermit, wie ich sagte, schon den 6. Teil dieser Reihe. Wir haben ja von Ihnen zu Beginn gehört zunächst einmal, was überhaupt Philosophie ist. Sie haben uns das sehr eingängig erklärt, warum sich Menschen mit so auf den ersten Blick schwierigen und unnützen Gedanken beschäftigen. Wir haben gesehen, dass die sehr wohl sehr nützlich sind, wenn auch nicht rein im praktischen Sinn. Wir haben dann von Ihnen gehört, was die Philosophie in ihren Unterdisziplinen, jede Wissenschaft hat Unterdisziplinen, behandelt, worüber hier gesprochen wird. Das waren also so die ersten Teile. Und das letzte Mal haben Sie bereits dann ein bisschen einen Blick darauf geworfen, nicht nur überblicksmäßig, was es für Disziplinen gibt, sondern was nun tatsächlich in den einzelnen Disziplinen getan wird. Also eine systematische Betrachtung. Vielleicht könnten Sie, Herr Dr. Egger, noch mal ein bisschen so zusammenfassen, worum es das letzte Mal ging, mit welcher Disziplin Sie hier den Einstieg genommen haben, um jetzt wie an einer Perlenschnur alle Disziplinen der Philosophie abzugreifen und für uns darzulegen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie ganz herzlich auch von meiner Seite noch begrüßen und ich bedanke mich für diese liebenswürdige Einführung. Wir haben in der letzten Einheit versucht, einmal die Erkenntnislehre ein bisschen aufzuschlüsseln. Und bei dieser Gelegenheit habe ich versucht zu zeigen, dass die Erkenntnis in drei großen Stufen erfolgt. Nämlich einmal in der Sinneswahrnehmung, dann in der Verstandeserkenntnis und in der Vernunfterkenntnis. Und wir haben versucht, einmal zu zeigen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit es zu einer Sinneserkenntnis kommt. Und haben dann noch damit begonnen, über die Verstandeserkenntnis zu sprechen. Und darüber möchte ich heute noch ein bisschen weiter referieren.
Das machen wir gerne. Wir freuen uns schon drauf. Wir haben in den letzten Sendungen gehört, dass Sie es verstehen, dieses Wissen, das ja dann doch sehr komplex ist, auch ganz eingängig und einfach darzustellen. Herr Dr. Egger hat nicht nur einen Doktor, sondern sogar drei in Theologie, Philosophie und Geschichte. Jetzt zunächst einmal, Herr Dr. Egger, Ihnen natürlich das Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich mit den Ausführungen beginne, möchte ich wie üblich mit einem Gebet beginnen und ich darf Sie dazu einladen, mit mir Ihren Geist zu Gott zu erheben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann möchte ich mich auch noch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Begleitung bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr Dr. Sonneborn, Sie dürfen ruhig mitbeten. Ich freue mich immer, wenn ich Ihre Stimme höre.
Danke.
Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns mit der Erkenntnis beschäftigen, so hat das zunächst einmal einen ganz wesentlichen Grund. Die Erkenntnis ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Wahrheit erfassen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einmal die Frage stellen, wie Erkenntnis vor sich geht und ob es überhaupt möglich ist, Wahrheit zu erkennen. Es hat nämlich immer wieder Philosophen gegeben, die die Möglichkeit der Wahrheitserkenntnis in Frage gestellt haben. Aber damit ist jeder Zugang zu einer vertieften Erkenntnis in Frage gestellt. Wir Menschen brauchen die Wahrheit, wir suchen die Wahrheit, wir streben nach Wahrheit. Und deswegen ist es für uns grundlegend, dass wir uns die Frage stellen, ist es möglich, zur Wahrheit vorzustoßen? Und da hat nun auch die Philosophie bestimmte Möglichkeiten, uns zu zeigen, wie es zur Erkenntnis kommt und wie man auch zur Wahrheit gelangen kann. Freilich müssen wir sagen, dass die Philosophie nur ein Weg ist, um zur Wahrheit zu gelangen. Es braucht dann noch einige Ergänzungen dazu und vor allem braucht es dazu auch das Licht Gottes. Aber wir wollen nun einmal uns Gedanken machen über jene Möglichkeiten, die der Mensch hat, um an die Wahrheit heranzukommen. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass die Erkenntnis zunächst einmal mit den Sinnen beginnt. Es beginnt mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Geruchssinn, mit dem Geschmackssinn, mit dem Tastsinn und so weiter. Sinne vermitteln uns gewisse Informationen. Diese Informationen, die durch die Sinne in unser Bewusstsein gelangen, müssen dann aber vom Verstand begriffen werden und erkannt werden. Und da haben wir uns die Frage gestellt, welche Voraussetzungen der Verstand hat, um gewisse Dinge erkennen zu können. Wir haben hier auf einen großen Denker der Antike zurückgegriffen, nämlich auf Aristoteles, der von 384 bis 322 vor Christus gelebt hat und der gesagt hat, dass der menschliche Verstand über bestimmte Maßstäbe verfügt. Er hat diese Maßstäbe Kategorien genannt. Und diese Maßstäbe ermöglichen es dem Menschen, die Wahrnehmungen der Sinne dann auch zu beurteilen. Er hat gesagt, man könne die Dinge nach ihrer Quantität, also nach ihrer Menge, nach ihrer Qualität, also nach ihrer Beschaffenheit, nach ihrer Relation, also nach ihrer Beziehung zu anderen Dingen beobachten und beurteilen. Er sagt aber auch, dass der Mensch noch weitere Maßstäbe zur Verfügung hat, um die Dinge erkennen und beurteilen zu können. Es gibt den Maßstab des Ortes und der Zeit, den Maßstab der Lage, des Habens, des Tätigseins und des Erleidens und noch weitere Maßstäbe, mit denen er verschiedene Dinge erkennen und beurteilen kann. Heute wollen wir uns nun einer weiteren Voraussetzung des Verstandes zuwenden, die es dem Menschen ermöglicht, gewisse Dinge zu erkennen. Und zwar geht es bei dieser zweiten Voraussetzung um das Abstraktionsvermögen des Verstandes. Was ist nun mit der Abstraktion des Verstandes gemeint? Das Wort Abstraktion kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wortwörtlich Abziehung. Es wird also etwas abgezogen. Mit der Abstraktion ist gemeint, dass der Verstand bestimmte Merkmale aus einem wahrgenommenen Ding abziehen kann. Er sieht also gewisse Dinge, er hört gewisse Dinge und da kann er jetzt mit Hilfe des Abstraktionsvermögens ganz bestimmte Merkmale herauslösen, abstrahieren und auf diese Art und Weise zu gewissen Erkenntnissen gelangen. Nehmen wir ein Beispiel. Der Verstand hat das Bild von einem Dreieck vor sich und hat nun die Aufgabe, dieses Bild zu erkennen und zu beurteilen. Was habe ich da vor mir? Mit Hilfe des Abstraktionsvermögens kann der Verstand die typischen Merkmale des Dreiecks aus dem Bild herauslösen. Und was sind das jetzt für Merkmale? Das sind, wenn man das einmal ganz einfach ausdrückt, die drei Ecken, die sich bei jedem Dreieck feststellen lassen. Durch diese Fähigkeit, die typischen Merkmale aus dem Bild des Dreiecks abzuziehen und herauszulösen, kann der Verstand das Wesentliche des Dreiecks, nämlich die drei Ecken, erkennen. Und auf diese Weise ermöglicht es die Abstraktion, dem Verstand das Wesen des Dreiecks, nämlich die drei Ecken, zu erkennen. Nehmen wir noch ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Wir gehen auf der Straße. Auf einmal kommt uns ein Auto entgegen. Unsere Augen erblicken das Auto und vermitteln uns zunächst die Wahrnehmung bzw. das Bild des Autos. Unser Verstand muss nun versuchen, das Bild des Autos zu begreifen und zu verstehen. Was ist denn das, was da daherkommt? Mit Hilfe des Abstraktionsvermögens kann der Verstand einige wesentliche Merkmale aus dem Bild des Autos herauslösen. Er stellt fest, dass es sich um ein Fahrgestell mit 4 Rädern handelt, dass es sich um eine bestimmte Karosserie handelt und dass sich das Ganze auch noch von selbst bewegt. Aufgrund dieser Merkmale kann dann der Verstand feststellen, dass es sich bei dem Ding um ein Auto handelt. Auf diese Weise kann also der Verstand mit Hilfe der Abstraktion die wesentlichen Merkmale des Autos abstrahieren bzw. herauslösen und gelangt so zur Erkenntnis, das ist ein Auto. Das Abstraktionsvermögen hat dann noch eine zweite wichtige Funktion. Das Abstraktionsvermögen ermöglicht es dem Verstand, von einzelnen Erkenntnissen zu allgemeinen Erkenntnissen zu gelangen. Mit Hilfe der Abstraktion kann der Verstand die Erkenntnisse, die er bei bestimmten einzelnen Dingen gewonnen hat, zu einer allgemeinen Erkenntnis erweitern. Nehmen wir noch einmal das Beispiel vom Dreieck. Der Verstand erkennt bei der Betrachtung eines bestimmten Dreiecks, dass diese geometrische Figur 3 Ecken aufweist. Er kann nun diese Erkenntnis mit Hilfe der Abstraktion zu einer allgemeinen Erkenntnis erweitern und sagen, dass jedes Dreieck 3 Ecken hat. Auf diese Weise kommt es zu einer allgemeinen Erkenntnis, die für alle Dreiecke gültig ist. Das Gleiche gilt auch für das Auto. Der Verstand erkennt bei der Betrachtung eines bestimmten Autos, dass es ein Fahrgestell mit 4 Rädern und eine bestimmte Karosserie aufweist und dass es sich von selbst bewegen kann. Der Verstand kann nun diese Erkenntnis mit Hilfe der Abstraktion zu einer allgemeinen Erkenntnis erweitern und sagen, dass jedes Auto diese bestimmten Merkmale aufweist. Auf diese Weise ermöglicht also das Abstraktionsvermögen des Verstandes eine allgemeingültige Wesenserkenntnis der Dinge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun gehört, wie der Verstand mit Hilfe der Kategorien und des Abstraktionsvermögens die verschiedenen Wahrnehmungen der Dinge erkennen und beurteilen kann. Es stellt sich nun die Frage, wie der Verstand die Erkenntnisse und Urteile zum Ausdruck bringen kann. Wie kann also der Verstand seine Erkenntnisse über das Dreieck und über das Auto zum Ausdruck bringen? Der Verstand bedient sich dazu der Sprache. Mit Hilfe der Sprache kann der Verstand ganz bestimmte Begriffe und Sätze bilden, in denen er seine Erkenntnisse und Urteile in Worten zum Ausdruck bringt. Wenn wir wieder bei unseren Beispielen vom Dreieck und vom Auto bleiben, dann muss also der Verstand für seine Erkenntnis des Dreiecks und des Autos zunächst verschiedene Begriffe bilden, die es ihm ermöglichen, seine Erkenntnisse über das Dreieck und das Auto zum Ausdruck zu bringen. Er muss also zunächst ganz konkret die Begriffe Dreieck und Auto bilden, mit denen er diese Dinge begreiflich machen kann. Sie sehen also, wie hier die deutsche Sprache uns entgegenkommt. Ein Begriff ist also ein Wort, das etwas begreiflich macht. Wenn er nun die erkannten Dinge mit Hilfe von mehreren Begriffen in einer umfassenden Weise beurteilen will, dann muss er mehrere Begriffe bilden und diese Begriffe zu einem Urteil zusammenfügen. Er muss also ganze Sätze bilden, in denen er sein Urteil über die erkannten Dinge zum Ausdruck bringt. Bei einem Dreieck lautet dann ein solches Urteil: Das Dreieck ist eine geometrische Figur mit drei Ecken, die durch drei Gerade miteinander verbunden sind. Was ist hier geschehen? Die Erkenntnis vom Wesen des Dreiecks wurde zunächst mit dem Verstand erkannt und dann mit Hilfe von verschiedenen Begriffen in einem Urteil zum Ausdruck gebracht. Schauen wir mal, wie das Urteil über ein Auto lauten könnte. Ich darf Ihnen sagen, ich habe selber keinen Führerschein und deswegen ist es also für mich höchst problematisch zu sagen, was ein Auto ist. Aber ich versuche es einmal. Ein Auto ist ein Fahrzeug mit vier Rädern, das sich selbst bewegt. Ich hoffe, dass jetzt alle Autofahrer darin ein Auto erkennen können. Sie sehen, das ist der Unterschied zwischen einem Philosophen und einem Autofahrer. Der Philosoph kann nur denken und der Autofahrer kann fahren. Grandios. Wenn wir diese Überlegungen über den Verstand noch einmal zusammenfassen, können wir sagen, dass der Verstand mit Hilfe der Kategorien und der Abstraktion die verschiedenen Wahrnehmungen erkennen und beurteilen kann. Der Verstand kann dann seine Erkenntnisse und Urteile durch die Sprache zum Ausdruck bringen. Durch die Bildung von Begriffen und Sätzen können die Urteile des Verstandes in Worte gekleidet und formuliert werden. Wir haben bisher gehört, dass die Verstandeserkenntnis mit Hilfe der Kategorien und der Abstraktion erfolgt, die zu bestimmten Erkenntnissen und Urteilen führt. Diese Erkenntnisse und Urteile werden in der Form von sprachlichen Begriffen und Urteilen zum Ausdruck gebracht. Nun wollen wir uns noch einer weiteren Voraussetzung für die Verstandeserkenntnis zuwenden. Bei dieser Voraussetzung handelt es sich um die Logik. Was ist nun mit dem logischen Denken gemeint? Beim logischen Denken handelt es sich zunächst einmal um die Fähigkeit des Verstandes, die einzelnen Erkenntnisse, die durch die Kategorien und die Abstraktion gewonnen wurden, miteinander zu verknüpfen und weitere Erkenntnisse abzuleiten. Auf diese Weise kann also der Verstand durch logische Verknüpfungen und logische Ableitungen immer weitere Erkenntnisse gewinnen. Diese logischen Verknüpfungen und Ableitungen können aber nicht willkürlich erfolgen, sondern unterliegen ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die Verknüpfungen und Ableitungen müssen folgerichtig und widerspruchsfrei sein. Und die Logik ist daher die Lehre vom folgerichtigen und widerspruchsfreien Denken. Es ist für jeden von uns verständlich, dass die Logik von fundamentaler Bedeutung für die menschliche Erkenntnis ist. Wenn die Logik stimmt, dann stimmt auch die Erkenntnis. Und wenn die Logik nicht stimmt, dann kann auch die Erkenntnis nicht stimmen. Die Logik ist aber nicht so einfach, wie man oft meint. Je mehr man sich in die Logik vertieft, desto mehr erkennt man, dass es sich dabei um eine ungemein komplizierte Disziplin handelt. In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden haben sich die besten Köpfe der Philosophie immer wieder mit der Logik auseinandergesetzt und sind dabei zu recht unterschiedlichen Ergebnissen gelangt. Es ist aufgrund dieser sehr komplexen Wissenschaft sicherlich verständlich, wenn wir im Rahmen dieser bescheidenen Einführung in die Philosophie nur einige Grundelemente der Logik besprechen können. Die Anfänge der Logik gehen bereits auf die Antike zurück. Ab dem 5. Jahrhundert vor Christus haben sich verschiedene griechische Denker die Frage gestellt, auf welchen Fundamenten das Denken aufbaut. Die eigentliche Logik beginnt mit Aristoteles, der das erste umfassende Werk über die Erkenntnis und Logik geschrieben hat. Wir wollen nun auf diese ersten Lehren über die Logik zurückgreifen und versuchen, in vereinfachter Form einige Grundelemente der aristotelischen Logik vorzustellen. Aristoteles spricht von 5 Grundelementen der Logik. Diese Elemente sind die Grundbestandteile des logischen Denkens. Und wir wollen zunächst einmal diese Grundbestandteile, diese Elemente der Logik kurz beim Namen nennen. Aristoteles spricht zunächst vom Begriff, dann spricht er von der Definition, der Kategorie, dem Urteil und der Schlussfolgerung. Er sagt, mit Hilfe von diesen 5 Grundelementen, dem Begriff, der Definition, der Kategorie, dem Urteil und der Schlussfolgerung, können wir in ganz einfacher Weise das Denken richtig gestalten und gleichzeitig auch das Denken auf seine Richtigkeit überprüfen. Wir wollen zunächst einmal diese 5 Elemente ganz kurz vorstellen. Was ist ein Begriff, eine Definition, eine Kategorie, ein Urteil und eine Schlussfolgerung? Ein Begriff bezeichnet zunächst einmal einen Gegenstand. Wenn wir zum Beispiel sagen, das ist ein Fußball, dann bezeichnen wir mit dem Begriff Fußball einen Gegenstand. Ich glaube, dass wir bei der jetzigen Europameisterschaft nicht lange erklären müssen, was ein Fußball ist. Ich höre gerade vor meinem Fenster die verschiedenen begeisterten Anhänger eines Fußballspiels zwischen Italien und Rumänien. Und deswegen braucht es also keine höhere Philosophie, um zu begreifen, was ein Fußball ist. Aber philosophisch gesprochen ist ein Begriff eine Bezeichnung für einen Gegenstand. Wenn wir also sagen, das ist ein Fußball, dann meinen wir damit einen bestimmten Gegenstand, nämlich einen Ball, den man mit dem Fuß tritt und mit dem dann alle möglichen Dinge geschehen. Ein Begriff bezeichnet aber nicht nur einen Gegenstand, sondern bezeichnet auch seine Eigenschaften. Er kann auch Handlungen und Umstände beschreiben. Wenn wir von einem Fußball sagen, es handelt sich um einen runden Gegenstand, dann verstehen wir schon mehr. Wenn wir sagen, es handelt sich um einen Gegenstand aus Leder, verstehen wir noch mehr. Und was dann mit diesem Ball geschieht, ja, dann wird es immer deutlicher. Also ein Begriff bezeichnet einen Gegenstand und durch diesen Begriff wird also dieser Gegenstand für uns geistig begreifbar. Was ist nun ganz einfach eine Definition? Eine Definition erklärt einen Begriff. Da geht es also darum, dass wir einen Begriff erläutern. Wenn wir zum Beispiel den Begriff Mensch hernehmen, dann wird mit Hilfe der Definition erklärt, um was es dabei geht. Der Mensch ist zum Beispiel ein vernünftiges Lebewesen. Damit haben wir einen Menschen ganz einfach und nicht in erschöpfender Weise definiert. Was ist dann eine Kategorie? Die Kategorie, sagt Aristoteles, ist ein Maßstab für eine Definition. Wenn wir eine Sache definieren wollen, brauchen wir ja dazu Maßstäbe, brauchen wir Kategorien. Dieses Wort haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Wir haben davon gesprochen, dass der Verstand über bestimmte Kategorien verfügt, über Maßstäbe, die es ihm ermöglichen, gewisse Dinge zu erkennen und zu beurteilen. Also im Rahmen der Logik ist die Kategorie ein Maßstab für eine Definition. Was haben wir bis jetzt gewonnen? Wir haben also gehört, es gibt Begriffe, mit denen man einen Gegenstand bezeichnet. Es gibt die Definition, mit der man einen Begriff erklärt. Es gibt die Kategorie, die als Maßstab dazu dient, dass man einen Begriff erklären kann. Auf diese Art und Weise haben wir bis jetzt Begriffe, die man mit Hilfe von Kategorien definiert hat. Jetzt, was können wir mit diesen Begriffen tun? Wir können mit diesen Begriffen ein Urteil bilden. Wenn wir verschiedene Begriffe zusammenfügen, dann können wir damit ein Urteil bilden. Und ein Urteil ist eine Aussage über einen Gegenstand. Wenn ich sage, das Wetter ist schön, dann ist das ein Urteil über das Wetter. Und zwar ist das eine Aussage über das Wetter, nämlich, dass es schön ist. Damit habe ich jetzt ein Urteil gebildet. Damit ich aber ein solches Urteil bilden kann, brauche ich verschiedene Begriffe. Da brauche ich einen Begriff für das Wetter. Da brauche ich einen Begriff, wie das Wetter ist, dass es nämlich schön ist. Und ich muss es dann auch noch miteinander verbinden. Das Wetter ist schön und so weiter. Das werden wir dann noch hören. Also ich habe die Möglichkeit, hier ein Urteil zu bilden, indem ich verschiedene Begriffe, die ich vorher erklärt habe, zusammenfüge. Und so kommt es also zu einem Urteil. Und dann haben wir noch eine fünfte Möglichkeit, nämlich die Schlussfolgerung. Was ist denn eine Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist die Ableitung eines neuen Urteils aus früheren Urteilen. Da gibt es ein ganz berühmtes Modell von einer Schlussfolgerung. Diese Schlussfolgerung kennen wir alle. Da heißt es, alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, und da kommt es nun zu einem neuen Urteil, Sokrates ist sterblich. Wir haben also hier aus früheren Urteilen, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, ein neues Urteil abgeleitet. Und das war eine Schlussfolgerung. Aufgrund der früheren Urteile ziehen wir den Schluss, ja, wenn alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, dann muss er sterblich sein. Wir sehen also, dass es 5 Möglichkeiten gibt, um mit der Logik zu beginnen. Und diese 5 Grundelemente der Logik sind der Begriff, die Definition, die Kategorie, das Urteil und die Schlussfolgerung. Der Begriff ermöglicht uns, einen Gegenstand zu bezeichnen. Die Definition ermöglicht uns, den Begriff zu erklären. Die Kategorie gibt uns die Möglichkeit, eine Definition zum Ausdruck zu bringen. Und mit diesen Begriffen, die wir definiert haben, können wir dann ein Urteil bilden. Das ist ein Satz aus mehreren Begriffen. Und wenn wir dann mehrere Urteile haben, dann können wir aufgrund dieser Urteile neue Urteile fällen und auf diese Art und Weise auch neue Erkenntnisse gewinnen. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Begriff, die Definition, die Kategorie, das Urteil und die Schlussfolgerung, das sind die Grundelemente der Logik. Mit Hilfe von diesen 5 Elementen können wir dann das begrifflich-logische Denken aufbauen. Hörerinnen und Hörer, ich stelle mir immer wieder die Frage, wie es Ihnen wohl geht, weil bei dieser Wanderung durch die Philosophie, da kommen ziemlich viele Dinge auf einen zu, die man vielleicht zum ersten Mal hört, aber die merken, es ist doch interessant, einmal in diese Dinge einzudringen. Und es ist auch wertvoll, darüber nachzudenken, weil man merkt, welche Möglichkeiten unser Geist hat, die Dinge zu durchdringen. Die Philosophie hat sicherlich eine Schwierigkeit, dass man am Anfang sich oft sehr anstrengen muss, um in sie eindringen zu können. Aber man wird dafür belohnt. Wenn man sich in kleinen Schritten in diese Welt hineinbewegt, dann gehen einem plötzlich immer mehr Lichter auf. Es wird hell. Und das ist etwas Wunderbares. Freilich gibt es auch oft große Zweifel. Das ist sicherlich oft auch eine Begleiterscheinung der Philosophie. Aber wer wirklich die Wahrheit sucht, der muss auch den Zweifel in Kauf nehmen. Und muss weitersuchen über den Zweifel hinaus. Der Zweifel darf nie entmutigen, sondern der Zweifel muss vielmehr ein Ansporn dafür sein, dass wir noch tiefer in die Dinge eindringen. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns die einzelnen Elemente der Logik noch ein bisschen genauer anschauen. Wir haben bis jetzt nur einmal ganz einfach gehört, was mit diesen Grundelementen der Logik gemeint ist, mit dem Begriff, mit der Definition, mit der Kategorie, dem Urteil und der Schlussfolgerung. Wir wollen nun etwas tiefer eindringen und uns mit diesen Grundelementen noch in einer etwas gründlicheren Weise beschäftigen. Beginnen wir noch einmal mit dem Begriff. Was ist das Wesen des Begriffs? Wir haben gehört, dass der Begriff ein Wort ist, mit dem man einen Gegenstand bezeichnet oder begreiflich macht. Nun können wir eines sagen, dass der Begriff zunächst einmal etwas Geistiges ist. bevor wir etwas in Worte kleiden, müssen wir es ja geistig begriffen haben. Weil wenn wir etwas nicht geistig begriffen haben, können wir es auch nicht in Worten zum Ausdruck bringen. Wenn wir also den Begriff verwenden, das ist ein Baum, dann muss uns zunächst einmal im Verstand schon ein geistiger Begriff gegeben sein. Wir müssen es also geistig bereits verstanden haben. Und erst dann können wir das, was wir geistig begriffen haben, auch in einen wörtlichen Begriff umsetzen. Das zeigt sich ja oft auch in den verschiedenen Sprachen. Da haben wir einen geistigen Begriff, aber uns fehlt oft der wörtliche Begriff. Wenn wir in einem Land sind, dessen Sprache wir nicht sprechen, so machen wir immer wieder die Erfahrung, dass wir zwar im Geist sehr wohl wissen, was wir wollen und was wir meinen und was wir verstehen, aber wir können es nicht rüberbringen. Wir haben den geistigen Begriff und kriegen ihn aber nicht wörtlich rüber. Ich erinnere mich da immer an eine heitere Begebenheit, die nur einem Philosophiestudenten passieren kann. Ich war einmal in England und mein Englisch war sehr schlecht und ist es heute noch. Und da ist mir plötzlich ein Schuhband gerissen und ich habe gemerkt, ich kann nicht ewig so weiterlaufen, weil ich ständig aus dem Schuh herausgerutscht bin. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich irgendwo ein Schuhband kaufen. Aber während des gesamten Englischunterrichts habe ich nie das Wort für Schuhband gelernt. Und da bin ich dann in ein Geschäft hinein und die Verkäuferin war sehr freundlich, hat gleich gemerkt, dass ich völlig daneben stehe und auch aus den Schuhen stehe. Und sie hat mir gleich ein paar Schuhe angeboten und ich habe gesagt, no, also das wäre es nicht. Dann hat sie mich angeschaut, ja, was ich eigentlich möchte, wenn ich in ein Schuhgeschäft komme. Ja, und dann fehlte mir das Wort für Schuhband. Und dann habe ich gestikuliert und hinuntergezeigt und mit der Zeit hat sich dann das in Wohlgefallen aufgelöst. Und die Dame hat mir dann gesagt, was Schuhband heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich müsste also wieder nach England, um das wieder mal neu auszuprobieren. Und da ist mir plötzlich bewusst geworden, ich habe den Begriff des Schuhbands im Kopf, aber mir fehlt das Wort. Also, beim Begriff setzen wir zunächst einmal etwas Geistiges voraus. Sie sehen also, wie man Philosophie rüberbringt mit Hilfe von Schuhbändern. Ja? Sie haben dieses Schuhband im Kopf. Sie haben es natürlich, es fehlt Ihnen beim Schuh, ja. Aber es fehlt Ihnen nicht im Kopf, aber es fehlt Ihnen das Wort. Und jetzt müssen Sie versuchen, diesen geistigen Begriff durch ein Wort rüberzubringen. Gut, ich hoffe, dass Sie mit dieser Schuhbandphilosophie verstanden haben, um was es geht. Wir haben also zunächst einmal den Begriff. Das ist zunächst einmal ein geistiger Begriff. Und den setzen wir dann durch ein Wort um. Der Begriff ist also ein Wort, wenn wir das dann mal wieder so formulieren, das einen Gegenstand bezeichnet und begreiflich macht. Und jetzt wird es ganz interessant. Wir haben nämlich verschiedene Arten von Begriffen. Der Begriff bezeichnet, wie wir gesagt haben, einen Gegenstand. Ein Begriff kann aber auch Eigenschaften, Tätigkeiten und Umstände eines Gegenstandes bezeichnen. Wir haben also eine ganze Menge von Begriffen zur Verfügung. Wir können sagen, das ist ein Mensch, damit beschreiben wir einen Gegenstand. Und wir können von diesem Menschen sagen, dieser Mensch ist vernünftig, dieser Mensch geht, dieser Mensch steht jetzt hier. Also alle möglichen Begriffe haben wir, um diesen Menschen da noch genauer zu beschreiben. Der Begriff kann dann einzelne Gegenstände beschreiben, erfassen und gleichzeitig auch allgemeine Gegenstände bezeichnen. Wenn wir zum Beispiel den Onkel Ferdinand vor uns haben, dann haben wir hier einen einzelnen Gegenstand, den wir mit Begriffen bezeichnen, der Onkel Ferdinand. Und dann haben wir zum Beispiel den Begriff Menschheit. Mit diesem Begriff bezeichnen wir einen allgemeinen Gegenstand. Der Begriff kann also etwas Einzelnes und etwas Allgemeines bezeichnen. Deswegen gibt es Einzelbegriffe und Allgemeinbegriffe. Ein Begriff kann aber auch etwas Konkretes und etwas Abstraktes bezeichnen. Es gibt also Begriffe für konkrete und für abstrakte Gegenstände. Wenn wir zum Beispiel einen Tisch bezeichnen, dann sprechen wir von einem konkreten Begriff. Und wenn wir von der Gerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir von einem abstrakten Begriff. Schauen wir uns jetzt noch einmal an. Also der Begriff, bei dem gibt es verschiedene Arten. Es gibt Einzelbegriffe für einzelne Gegenstände und allgemeine Begriffe für allgemeine Gegenstände. Es gibt konkrete Begriffe für konkrete Dinge und abstrakte Begriffe für abstrakte Dinge. Wir sehen also, welche Möglichkeiten wir haben, um Dinge zu erfassen, zu bezeichnen und begreiflich zu machen. Das ist eine grandiose Entdeckung, dass die Begriffe so viel begreifen können. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie der Mensch immer neue Begriffe entwickelt, um Dinge begreiflich zu machen, um Dinge mitteilen zu können. Und jeden Tag entstehen neue Begriffe, die unser Begreifen erweitern und erweitern. Und es wäre oft nur zu wünschen, dass wir immer wieder neue Begriffe lernen. Denn unsere Begrifflichkeit, unsere Fähigkeit zu begreifen, reicht so weit, wie unsere Sprache reicht. Schauen wir uns nun noch ein bisschen die Definition näher an. Die Definition ist die Bestimmung und die Erklärung eines Begriffes. Die Definition ist von ihrem Wort her eine Abgrenzung eines Gegenstandes. Wenn wir das Wort Definition zerlegen, so entdecken wir in diesem Wort das Wort Finis, das heißt Grenze. Hier wird etwas genau abgegrenzt und dadurch, dass wir das abgrenzen, wird es für uns immer verständlicher. Je genauer etwas definiert ist, desto verständlicher wird es für uns. Nun stellen wir uns die Frage, wie geht denn eine Definition vor sich? Die Definition erfolgt in zwei Schritten. Sie erfolgt zunächst durch die Einordnung eines Gegenstandes in eine übergeordnete Gattung. Wenn wir zum Beispiel einen Menschen ganz einfach definieren wollen, dann müssen wir zunächst einmal nach einer Gattung suchen, in die der Mensch hineinpasst. Und da entdecken wir nun die übergeordnete Gattung der Lebewesen. Und wenn wir jetzt sagen, der Mensch ist ein Lebewesen, dann machen wir Folgendes. Wir ordnen ihn in die übergeordnete Gattung der Lebewesen ein und können ihn damit zunächst einmal definieren, der Mensch ist ein Lebewesen. Aber da besteht jetzt die Gefahr, dass hier noch nicht genau genug gesagt worden ist, was der Mensch ist. Man könnte sagen, ist dann der Mensch das Gleiche wie eine Katze? Ist er das Gleiche wie ein Hund? Und da müssen wir sagen, nein, 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 Moment, da fehlt noch etwas. Der Mensch hat zwar mit dem Hund und mit der Katze gemeinsam, dass er ein Lebewesen ist, aber Er hat auch noch besondere Merkmale, die typisch sind für den Menschen. Und wenn wir nun sagen, der Mensch ist ein vernünftiges Lebewesen, dann können wir ganz klar sagen, aha, er ist ein Lebewesen, aber mit dem besonderen Merkmal der Vernünftigkeit. Und so sagt nun die Philosophie Folgendes. Jede Definition verlangt zunächst einmal die Einordnung eines Dinges, das man definieren will, in eine höhere Gattung. Und dann wird dieses Ding, das wir definieren wollen, noch durch besondere Merkmale genauer beschrieben. Wir haben da in der Schule immer so recht heitere Beispiele. Und ich erinnere mich, dieses Jahr haben wir auch in einer Klasse versucht zu zeigen, was Definition ist. Und da haben wir folgende Definition verwendet, dass wir gesagt haben, hat jemand von euch eine Katze? Ja, da zeigt die Anna auf und sagt, Herr Professor, ich habe eine Katze. Gut, jetzt habe ich gesagt, ja, wie heißt denn diese Katze? Die Muschi. Gut, ein allgemeines Gelächter. Die Muschi, das war jetzt sozusagen das Maskottchen der Klasse. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt versuchen wir mal anhand der Muschi diese Katze zu definieren, damit wir alle imstande sind, diese Muschi zu finden. Ja, also was ist jetzt die Muschi? Gut, die Muschi ist eine Katze. Gut, jetzt haben wir gesagt, aber Katzen gibt es jede Menge. Was unterscheidet jetzt die Muschi von den anderen Katzen? Und dann habe ich gesagt, na Anna, beschreib uns mal die Muschi. Und die Anna hat dann gesagt, ja wissen Sie, sie hat so ein rosarotes Mascherl, damit man sie sofort erkennt. Aha, also eine Katze mit einem rosaroten Mascherl. Ja, wieder allgemeines Gelächter. Und dann haben wir gesagt, hat sie noch etwas Besonderes? Ja, also sie hat ein ganz, ganz schwarzes Fell. Und dann, ja, sie hat so glühende Augen. Aha, also eine Katze mit einer rosaroten Masche, mit einem schwarzen Fell und mit glühenden Augen. Was gibt's denn noch? Naja, also jemand hat ihr in aller Boshaftigkeit so mit einem grünen Spray noch hinten den Schwanz mal ein bisschen gefärbt. Ui, dann war natürlich die Definition perfekt. Also, die Muschi ist eine Katze mit einer rosaroten Masche, mit einem ganz schwarzen Fell, mit glühenden Augen und einem grünen Schwanz. Dann habe ich gesagt, das war die beste Definition, die ich je gehört habe. Wenn wir jetzt in diesen Ort gingen, wo diese Muschi zu Hause ist, dann würden wir sie unweigerlich finden. Wir haben diese Muschi klar definiert. Und auf diese Art und Weise wurde die Muschi für uns alle zu einem Begriff. Der Begriff von Katze war für uns die Muschi. So wird also bei uns Philosophie betrieben. Und es ist dann oft lustig und heiter, wenn wir uns dann später oft noch treffen und über Philosophie reden. Und dann sagen oft manche, na sie, die haben uns damals die Definition mit Hilfe von Katzen und anderen Viechern erklärt. Es war schon eine viechische Philosophie, aber wir haben es verstanden. Und dann sage ich immer herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr versteht, über Katzen zu philosophieren, dann ist schon viel gewonnen. Gut, damit wollen wir für heute schließen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben also heute versucht, die Verstandeserkenntnis noch ein bisschen zu vertiefen. Und da haben wir gehört, dass der Verstand zunächst einmal die Aufgabe hat, verschiedene Sinneswahrnehmungen zu erkennen, zu beurteilen und dann mit Hilfe von Begriffen und Urteilen auszudrücken. Wir haben dann auch noch gehört, dass der Verstand das Abstraktionsvermögen hat und dass dieses Abstraktionsvermögen ihm hilft, die besonderen Merkmale von einzelnen Dingen herauszulösen, zu abstrahieren und auf diese Art und Weise zur Wesenserkenntnis der Dinge vorzustoßen. Und wir haben dann noch gehört, dass der Verstand dann auch sich darum bemühen muss, die geistigen Begriffe umzusetzen in wörtliche Begriffe, dass er Sätze bilden muss, um damit die geistige Erkenntnis auch in Worten zum Ausdruck zu bringen. Und ein letztes Kapitel hat uns dann noch ein bisschen mit der Logik in Berührung geführt. Und wir haben gehört, dass die Logik die Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch die Erkenntnisse in der richtigen Weise noch weiter miteinander verknüpfen kann und dass er auf diese Art und Weise gewisse weitere Erkenntnisse gewinnen kann. Die Logik setzt aber eine bestimmte Gesetzmäßigkeit voraus. Und das hat uns wieder dazu geführt, dass wir uns noch mit den Grundelementen der Logik beschäftigt haben, nämlich mit dem Begriff, der Definition, der Kategorie, dem Urteil und dem Schluss, wobei wir die ersten zwei Elemente, nämlich den Begriff und das Urteil und die Definition, noch ein bisschen vertieft haben. Das nächste Mal wird es dann da wieder weitergehen.
Credo, der Glaube der Kirche, heute bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir sprechen nicht direkt über den Glauben der Kirche, wir sprechen im Rahmen eines Grundkurses Philosophie heute, im sechsten Teil dieses Grundkurses, über die Möglichkeiten und Voraussetzungen der menschlichen Erkenntnis. Das ist nicht weit weg von unserem Glauben. Auch der Glaube braucht Erkenntnis und wir beschäftigen uns hier auf sehr tiefer Ebene mit diesen Voraussetzungen, die wir letztlich auch für den Glauben unserer Kirche brauchen. Das wissen wir spätestens seit der Enzykliken der letzten beiden Päpste, Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Unser Referent ist Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, selbst Philosoph, Theologe und Spezialist auf dem Gebiet der Geschichte. Er hat uns heute diese Voraussetzungen nähergebracht. Zuletzt haben wir gesehen, die Logik ist Voraussetzung für die Möglichkeit der Erkenntnis. Wir haben 5 Elemente dieser Logik kennengelernt: Begriff, Definition, Kategorie, Urteil und Schluss. Jetzt in diesem Augenblick kommt ein Hörer herein. Ich darf begrüßen. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Peter Sonneborn.
Frau Hamann, grüß Gott. Frau Hamann, Herr Dr. Egger steht nach wie vor bereit für Ihre Frage. Es ist noch rechtzeitig.
Darf ich noch fragen?
Bitte schön.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte da so eine Schlussfolgerung ziehen aus dem Vortrag. Unsere Kinder, die Kinder aus unseren Schulen, sind ja schwer unterzubringen, höre ich immer wieder, in unserer komplizierten Gesellschaft. Woran liegt das dann? Sind unsere Kinder nicht mehr in der Lage, logisch zu denken? Oder bekommen sie es von den Lehrern nicht mehr vermittelt, dass es notwendig ist? Und dann, wenn die Kinder diese logischen Begriffe nicht haben, dann können sie ja unseren etwas komplizierten Glauben ja auch nicht verstehen.
Gute Frage. Danke, Frau Hamann. Herr Dr. Egger?
Ja, ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Frage danken. Ich kann nämlich auch immer wieder Folgendes feststellen: Ich unterrichte ja Philosophie und Religion. Und da versuche ich auch immer wieder mit Hilfe der Vernunft unseren jungen Leuten den Glauben näher zu bringen. Und da merke ich einfach, dass ich mit Hilfe der Logik hier eigentlich kaum etwas erreichen kann. Es ist so, wir leben heute in einer Zeit, wo die Grundentscheidungen des Menschen offensichtlich nicht mehr auf der logischen Ebene erfolgen. Es gibt zwar heute wieder Menschen, die mit Hilfe der Logik die Dinge versuchen zu ergründen, aber bei den jungen Menschen sind hier sehr stark die Emotionen im Vordergrund. Und da ist es notwendig, dass zunächst einmal auf dem Gebiet der Gefühle ein positives Gefühl für den Glauben vermittelt werden kann, sei es durch das Beispiel, sei es durch die Liebe, sei es durch die Zuwendung, durch das Verständnis. Also hier müssen viele Dinge zunächst einmal geschaffen werden, die auf einer ganz anderen Ebene liegen. Wenn die Ebene nicht stimmt, dann greift die Ebene der Logik nicht. Das ist meine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und deswegen müssen wir hier mal sagen, wahrscheinlich müssen diese jungen Menschen zunächst einmal in ein gefühlsmäßiges, emotionelles Umfeld kommen, wo sie Glauben erleben können. Und erst wenn das Erlebnis sie anspricht, können wir mit der Logik dann nachhelfen. Es braucht hier sozusagen ein Licht, das von woanders kommt, und dann erst kann man mit der Logik nachhelfen. Beim erwachsenen Menschen, der älter wird, schaut es anders aus. Der hat nämlich manchmal oft sehr schlimme Erfahrungen gesammelt. Und durch diese Erfahrungen des Scheiterns fängt er nun an nachzudenken und merkt plötzlich, dass sein Leben auf schwachen Fundamenten steht. Da kann man dann oft in dieser Phase des Nachdenkens aufgrund von negativen Erfahrungen, aber Wiedererfahrungen, mit der Logik eingreifen und behilflich sein. Aber noch einmal etwas ganz klar, es gibt nur eine kleine Gruppe von Menschen, die direkt über die Logik zu diesen Fragen vorstößt. Bei den anderen ist zunächst einmal die existenzielle Ebene, die Erfahrungsebene eine Grundvoraussetzung dafür, dass hier etwas greifen kann. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wir können feststellen, dass diese Welt Erfahrungen in einer sehr intensiven Form vermittelt, die nichts zu tun haben mit Gott. Und dadurch, dass diese Erfahrungen so stark auf unsere jungen Menschen einwirken, sind sie emotionell und existenziell so anders geprägt, dass wir mit unseren Erfahrungen des Glaubens oft kaum hineinkommen. Und erst wenn diese Wirklichkeit, in der sie leben, erschüttert wird oder sich als oberflächlich erweist, dann können gewisse Dinge in Gang gesetzt werden.
Ja, herzlichen Dank, Dr. Egger. Das war doch ein Einblick, vielleicht auch ein bisschen ein grundsätzliches Misstrauen an unseren Verstand, an die Fähigkeiten, die eigentlich in der Logik drin liegen, nicht?
Misstrauen würde ich nicht sagen, aber wenn jemand nicht anfängt zu denken, wenn jemand nicht einsteigt, dann können Sie diese Instrumente nicht einsetzen.
Ja, Dr. Egger, herzlichen Dank für diese Sendung, für das, was Sie uns vermittelt haben. Wir freuen uns auch schon wieder, wenn es weitergeht, wenn es wieder heißt Grundkurs Philosophie. Darf ich Sie, Herr Dr. Egger, jetzt zum Abschluss noch um Ihr abschließendes Wort, um ein Gebet bitten?
Ja, gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, wir wissen, dass jede Erkenntnis letztlich auf dein Licht angewiesen ist. Alle unsere Begabungen, alle unsere Fähigkeiten und auch unser Geist kann nur dann zu dir hinführen, wenn er auch von deinem Licht erleuchtet wird. Gib uns deshalb deinen Heiligen Geist. Öffne unser Herz, öffne unseren Geist, öffne unsere Seele. Und erfülle du uns mit deinem Licht und lass uns begreifen, dass deine Wahrheit uns wirklich zur tiefsten Erfüllung finden kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Herzlichen Dank nochmal und Ihnen alles Gute, Herr Dr. Egger.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen für die freundliche Begleitung.
Liebe Zuhörer, die nächste Sendung mit Herrn Dr. Egger, Grundkurs Philosophie, Teil Nummer 7, findet am Freitag, den 27. Juni statt. Also noch in diesem Monat die nächste Sendung am 27. Juni. Sie können wie immer einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Außerdem finden Sie diese Sendung auf unserer Homepage ab morgen unter Download bzw. Podcast. Dort können Sie die Sendung also direkt taufrisch herunterladen.